Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Überlegen Sie auch öfter, wann der optimale Zeitpunkt für eine Transfusion bei Frühgeborenen ist? Dann sind Sie ja richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Christoph Dahme aus der Charité in Berlin. Christoph, schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir etwas tiefer in das Thema rote Blutkörperchen und Transfusionsgrenzen einzutauchen. Also herzlich willkommen beim NeoCast. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, wie üblich, möchte ich meinen Gast heute vorstellen, Professor Dr. Christoph Dahme. Du hast in Bonn studiert und da auch mit deiner Facharztausbildung angefangen. Und nach dem Abschluss bist du in die USA gegangen, um zu dem Thema Erythropoietin, Erythropoiesis zu forschen. Und jetzt bist du aber schon seit mehr als 20 Jahren in der Klinik für Neonatologie der Charité tätig und dort auch aktuell der stellvertretende Klinikdirektor. Aus deiner Sicht, was habe ich vergessen, was noch von Bedeutung ist?
Das ist kurz zusammengefasst.
Gut. Und um meinen Gast ein bisschen besser kennenzulernen, starte ich immer mit einer Frage nach einem besonderen Erlebnis. Hast du in deiner beruflichen Karriere irgendwas, was dich so besonders geprägt hat oder beeindruckt hat, was du mit unseren Zuhörern irgendwie teilen möchtest?
Naja, also ich bin da sehr tief beeindruckt von der Implikation der Entwicklungsbiologie und der Physiologie in unserem Fachgebiet. Das habe ich eigentlich so die ganze Zeit auch in den wissenschaftlichen Arbeiten sehr getrieben. Man macht natürlich in diesem Fachgebiet Grenzerfahrungen. Das ist manchmal sehr bewegend. Also wenn es zum Beispiel ein extrem kleines Kind ist oder wenn es eine besondere Herausforderung in der klinischen Situation ist. Also ich sage immer so, ein ganz besonders eindrucksvolles Ereignis war, ich war gerade als Oberarzt Stellvertreter von Herrn Bührer geworden, war in den Ferien, komme sonntags abends zurück, schlage den Laptop auf und sehe, dass wir ein Problem mit Serratien haben. Und dann diesen großen Serratienausbruch 2012 an der Charité. Und das dann plötzlich ad hoc, nachdem man 6 Wochen in dieser Position ist, zu managen, das ist, glaube ich, so eins der bewegendsten Erlebnisse, die ich hatte, weil es auch viele Verbindungen dann so innerhalb der Klinikstruktur aufzeigt, die einem vorher gar nicht so bewusst sind. Plötzlich ist man mit dem ärztlichen Direktor im Kontakt oder mit der Krankenhaushygiene oder mit der Senatsbehörde. Also es gibt immer wieder so Momente, wo man überrascht ist. Und eigentlich sind das die tollen Situationen im Beruf, wo etwas kommt, wo man sich neu anpassen muss und weiterentwickeln kann.
Okay, also eine Situation, die man eigentlich erstmal primär niemanden wünscht, aber aus der man auch was machen kann.
Da. Richtig, genau. Aber du hast natürlich auch andere Situationen. Du kannst ja genauso gut sagen, okay, das ist was Besonderes, wenn du ein Kind, was ganz Kleines versorgt hast oder, ich sage es noch, ein zweites sehr einschneidendes oder für mich auch sehr bewegendes Erlebnis war, als wir das erste Mal eine neonatale Organspende realisiert haben. Das ist ja das, was wir in der Praxis extrem selten machen. Und man dann plötzlich auch vor Herausforderungen steht, die man vorher nie so erlebt oder erwartet hat.
Also, Christoph, wenn wir jetzt zum Thema kommen, Erythrozytentransfusion, wenn ich an meine Zeit denke, als ich in der Neonatologie angefangen habe, dann gehörten die Erythrozytentransfusionen schon fast zur täglichen Routine dazu. Also die Frühgeborenen, die haben alle 2, 3, 4 Tage oder so Erythrozytentransfusionen notwendig gehabt, so war es damals. Das kann man sich ja heutzutage kaum vorstellen. Und wir haben so viele junge Zuhörer und Zuhörerinnen. Kannst du da mal so ein bisschen die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre mal zusammenfassen?
Also es hat über die letzten 20, 25 Jahre grundlegende Veränderungen im Verständnis, wie man mit dem Blut des Früh- und Neugeborenen umgehen sollte, gegeben. Also das betrifft einerseits, und das ist, glaube ich, ganz elementar, die Labordiagnostik. Da gibt es meines Erachtens 2 grundlegende Veränderungen. Das eine ist, wir haben Mikrometoden einführen können, die dazu führen, dass das Labor viel weniger Blut braucht, um die gleiche Analytik zu leisten. Und das Zweite ist, wir haben gelernt, dass es nicht gut ist, zu häufig und zu viel Blut abzunehmen. Und das führt dazu, dass das Kind erstmal einen wesentlich geringeren iatrogenen Blutverlust hat.
Also Christoph, wir wollen uns ja über die neonatale Anämie unterhalten und die kann ja verschiedene Ursachen haben. Ja. Ist ja nicht nur beim Frühgeborenen so. Lass uns zunächst mal über die intrauterine Anämie sprechen. Welche Hauptursachen können die haben?
Also es ist wie bei den Anämien ja ganz prinzipiell. Man kann unterscheiden zwischen Anämien, die sind durch einen erhöhten Verbrauch oder durch eine Bildungsstörung bedingt. Und das haben wir intrauterin auch schon. Also wenn man zwei klassische Beispiele herausnimmt, dann kann man sagen, wenn man zum Beispiel eine Blutgruppeninkompatibilität hat, also eine Rhesusinkompatibilität ist das häufigste, dann gibt es eine intrauterine Hämolyse, die dazu führt, dass man rote Blutkörperchen verbraucht hat. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite Erkrankungen, die zu einer Bildungsstörung führen. Also zum Beispiel, wenn man eine Parvo-B19-Infektion hat im Knochenmark, die dann dazu führt, dass nicht mehr genug rote Blutkörperchen nachproduziert werden.
Jetzt war ja das Thema der Hämolyse, da hattest du gerade gesagt, die kann intrauterin ablaufen. Die kann natürlich auch postnatal gleich weitergehen, diese Hämolyse, durch Inkompatibilitäten und sich in so einem Icterus praecox manifestieren. Wie sieht da aktuell die Therapie aus?
Also im Prinzip basiert die Therapie auf zwei Prinzipien. Das eine ist, dass man eine Phototherapie macht, um das Bilirubin-Molekül zu spalten und dann nicht nur über die Leber, sondern auch renal ausscheiden zu können. Und wenn das nicht ausreicht und man eine hohe Antikörperlast hat, dann kann man sich entscheiden, eine sogenannte Austauschtransfusion zu machen. Das heißt, man versucht durch den Austausch von Blut die Antikörperkonzentration zu reduzieren und damit reduziert man automatisch auch die Bilirubin-Konzentration.
Die früher hat man ja auch Phenobarbital gegeben.
Das habe ich gar nicht mehr erlebt, ehrlich gesagt.
Hast du nicht?
Nee.
Also das war zu meiner Anfangszeit noch, ich bin ja nicht so viel älter, aber da hat man Phenobarbital noch gegeben, um sozusagen die Leberaktivität zu stimulieren.
Das ist aber out. Und dann hat man, diese Neuroprotektionsstudien gehabt und hat im Labor gesehen, dass das Phenobarbital gar nicht so gut ist für das, für die sich entwickelnden neuronalen Zellen. Und dann ist das
Die Kinder waren müde. Waren auch müde und haben weniger getrunken. Ja. Und damit hat der enterohepatische Kreislauf nicht mehr so gut funktioniert.
Genau, dann verdünnt es einfach nicht mehr, weil das Volumen fehlt.
Ja. Du hattest jetzt schon die Phytotherapie angesprochen. Warum gibt es eigentlich unterschiedliche Grenzen? Also am ersten, zweiten, dritten Lebenstag, warum kann man nicht sagen, wir haben fix 300 oder was weiß ich als Grenze? Warum muss ich da so unterscheiden zwischen frühgeborenen Lebenstag und so weiter?
Ja, man hat einen physiologischen Entwicklung mit der Hyperbilirubinämie. Die Bilirubinkonzentrationen steigen über die ersten Tage an. Das Entscheidende ist, dass man nicht so hohe Bilirubinkonzentrationen hat, dass es zum Kernikterus kommen kann. Also man muss sozusagen das im Gesamtgefüge sehen.
Da sind ja die Grenzen auch immer über die Jahre, haben sich so ein bisschen geändert.
Das ist richtig,
ist ein Kernikterus-Risiko da, aber nicht. Ich habe da schon so zwei Phasen erlebt, wo man dann eher höhere Grenzen toleriert hat, dann gesehen hat, dass doch ein paar Kinder mehr einen Kernikterus hatten.
Ja, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie man die Überwachung macht. Also ich glaube, dass das durch die transkutanen Bilirubin-Messungen in der Praxis alles etwas einfacher geworden ist und es hat weniger Blutabnahmen zur Folge. Also da hat sich sehr viel getan über die Zeit und ich glaube, auch heute denkt man noch über Änderungen in diesem Konzept nach. Also ich erinnere mich an Phasen, wo man von sogenannter intensivierter Phototherapie sprach. Also dann wurden Spezialgeräte zu Hilfe genommen, wo man die Kinder von allen Seiten bestrahlen konnte oder wo man noch dachte, man muss das Blaulicht intensivieren, indem man eine Alufolie als Verstärkung in den Inkubator oder in das Setting hineinbringt. Das hat sich alles ein bisschen geändert und ich denke, das wird in der Zukunft noch anders sein, weil man mehr darüber versteht, wie wird das Bilirubin in einzelnen Kompartimenten angesammelt. Macht es vielleicht Sinn, dass man eine zyklische Phototherapie macht? Also ich glaube, da ist noch einiges, was wir in den nächsten Jahren lernen werden. Aber es führt uns ein bisschen jetzt von der Anämie weg.
Aber trotzdem die Frage, das gibt Daten, die zeigen, dass diese intensivierte Phototherapie und so weiter gar nichts bringt. Wir machen das noch.
Aha. Ja, also es ist jedenfalls nicht so überzeugend. Also wir hatten Geräte, die sind ausrangiert, wo die Kinder auf einer Art durchsichtiger Plastikfolie lagen, damit man von unten ganz intensiv bestrahlen konnte und dann von verschiedenen Seiten. Heute hilft man sich aus, von oben die Lampe und von unten gibt es noch so ein Pad, den man unterlegen kann. Mhm. Aber dieses italienische Gerät, das benutzt man gar nicht mehr.
Gut, okay. Gehen wir nicht wieder mit der Phototherapie weiter, sondern die Anämie. Wenn die Brennertal, du hast eine Austauschtransfusion gemacht, weil der Icterus praecox war, haben ja die Kinder danach im weiteren Verlauf auch immer noch ein gewisses Risiko, so eine persistierende Anämie zu haben. Weil, kannst du dazu vielleicht was erzählen, warum das so wichtig ist?
Genau, also da muss man, glaube ich, sehr genau differenzieren. Das eine ist, die Kinder können noch nachanämisieren. Und das zweite ist, durch die Transfusion kommt es zu einer signifikanten Suppression der körpereigenen Blutbildung. Und das hat etwas wahrscheinlich mit dem Sauerstoffsensing zu tun. Wir haben ja einen ganz fundamentalen Wechsel in der Physiologie. Intrauterin ist das am stärksten oxygenierte Blut, kommt von der Plazenta, durchfließt als erstes die Leber und geht sozusagen in ein Organ, was schon intrauterin eigentlich die ganze Zeit darauf geprimt war, Sauerstoff zu sensen und die Erythropoietinproduktion, die zu der Lebensphase in der Leber ist, dort zu regulieren. Dann haben wir einen sogenannten Switch der primären Erythropoietin-Synthesestätte von der fetalen Leber zur Niere. Denn im umgestellten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, adulten Kreislauf ist das erste parenchymatöse Organ, was perfundiert wird, die Niere. Ich gehe jetzt mal sozusagen in den Körperkreislauf. Und da macht es perfekten Sinn, dass der Sensor in der Niere ist und da bleibt er ja auch den Rest des Lebens.
Stimmt, ja.
Und das Interessante ist, dass man noch gar nicht alle Faktoren weiß, die für diesen Switch des Sauerstoffsensors von der Leber zur Niere molekular relevant sind. Da sucht man seit vielen, vielen Jahren nach, aber das ist noch nicht abschließend beantwortet. Früher hat man immer gedacht, das ist der hypoxie-induzierbarer Faktor, also HIF. Und dann gab es erst die Idee, das ist HIF-1, weil man experimentell an HIF-1 relativ gut forschen konnte, dann hat man gelernt, es ist aus tierexperimentellen Untersuchungen, es ist eigentlich HIF-2, der zumindest im adulten Organismus das Sauerstoffsensing macht und inzwischen denken wir, vielleicht ist es HIF-3 oder vielleicht ist es eine Besonderheit in den Faktoren, die dann HIF regulieren, also Prolylhydroxylasen zum Beispiel oder Faktor inhibiting HIF. Aber das ist eigentlich immer noch ein offenes Feld, wo man sehr gut forschen und publizieren kann.
Okay. Aber ich dachte, dass ein Teil der Wirkung dieser lang andauernden Anämie auch die Knochenmarksdepression ist durch Antikörper, die sich da anlagern, direkt im Knochenmark. Das ist nicht so bedeutend.
Ja, das ist eigentlich nur ein vorübergehender Effekt. Und ich glaube, man sollte das gar nicht mal aufs Knochenmark reduzieren, denn wir sind eigentlich in der Phase, wo wir noch in der Leber sehr viel Blutbildung haben. Und ich glaube, es ist auch sehr spannend zu verstehen, wie laufen Störungen ab, die in dieser vulnerablen Phase entstehen, vom Wechsel der Blutbildung in der Leber zum Knochenmark rüber.
Okay, gut. Kommen wir jetzt mal zu der Anämie der Frühgeborenen. Die hat ja verschiedene Ursachen. Du hast es vorhin schon angedeutet, dass einerseits die iatrogene Ursache eine große Rolle spielt. Was sind so die Empfehlungen aktuell? Wann sollte man transfundieren? Welche Anämie kann man tolerieren? Und wie ist es mit der Prävention der Anämie?
Oh, das ist aber ein ganz komplexes Set an Fragen. Also, ich glaube, man muss bei der frühgeborenen Anämie prinzipiell zwischen zwei unterschiedlichen Phasen der Anämie unterscheiden. Eine sogenannte frühe Phase. Das ist im Prinzip der Zeitraum der ersten 7 Tage. Da ist die Anämie ganz eindeutig getrieben durch den Blutverlust infolge von Diagnostik. Und dann gibt es so eine Übergangsphase, 2. Woche. Da verwischt es ein bisschen. Das ist auf der einen Seite immer noch hoher iatrogener Blutverlust und gleichzeitig kommt es zu dem Beginn einer hyporegenerativen Anämie oder Phase. Und das ist es eindeutig ab der 3. Woche. Da wird ja viel, viel weniger Blut abgenommen. Trotzdem erholt sich die Blutbildung endogen nicht so, wie wir das gemessen am Hämoglobinwert zum Beispiel im Vergleich zum Erwachsenen erwarten würden. Und diese Phase ist eigentlich besonders interessant, weil die Frage ist, welche Toleranz entwickelt das Frühgeborene gegenüber einem niedrigen Hämoglobinwert? Und da spielen dann, je nachdem, wie unreif das Kind ist, unterschiedliche Faktoren hinein, weil wenn das Kind so stabil ist, dass es selbstständig atmet oder dass es sogar gar keinen Sauerstoff zusätzlich supplementiert braucht, dann wiegt so eine Anämie weniger gravierend, als wenn das Kind beatmet ist, hohen Sauerstoffbedarf hat, extrem unreif ist. Und so leitet sich auch die Rationale ab, dass man in Abhängigkeit von dem chronologischen Alter des Kindes unterschiedliche Transfusionsgrenzwerte empfehlen sollte.
Wie würdest du die zusammenfassen? Das sind ja Ethno publiziert worden, der Arish Kirpelani hat seine Studie veröffentlicht und so weiter. Wie macht ihr das heute? Welche Grenzwerte?
Du sprichst da was ganz Wichtiges an. Also im Prinzip ist die Datenlage sehr dünn. Es gibt 4 Studien, die sind vor diesen beiden großen Top und Ethno, die du jetzt mit Kirpelani und Axel Franz angesprochen hast, publiziert. Und man hat anhand dieser ersten Studien in der Cochrane-Analyse Grenzwerte definiert, wo man sozusagen nach 2 Prinzipien unterschieden hat, also einmal nach dem Alter und einmal nach der Art, wie stark die Atemunterstützung oder die Beatmung beim Kind notwendig ist. Und dann hat es, und das ist, glaube ich, wirklich ein Durchbruch, diese beiden Studien in Deutschland und in den USA gegeben, wo man den Fokus auf die Kinder unter 1000 Gramm gesetzt hat, weil inzwischen ist es so, dass das die Hauptpopulation ist, die überhaupt Transfusionen braucht. Wie gesagt, 6 Studien, 4 vor der Ethno- und Top-Ära, wo man fokussiert hat auf die Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1000 Gramm. Die Ableitung aus dem systematischen Review und der Meta-Analyse ergab dann, dass man Transfusionsgrenzwerte definiert, die reguliert sind in Abhängigkeit einmal vom Respiratory Support. Der ist sehr allgemeinfassend formuliert und man hat dann gesagt, Transfusionsgrenzwerte sind in der ersten Woche ein Hämoglobinwert von 11 Gramm pro Deziliter, in der zweiten Woche von 10, in der dritten Woche von 9. Und wenn man keine Atemunterstützung hat oder nur minimalen Respiratory Support, dann sind niedrige Transfusionsgrenzwerte geeignet von 10, 8,5 und 7. Also die Idee war, dass man Werte einführt, die sich gut zu merken sind.
Keep it simple. Okay.
Ja. Ja. Die Tabelle in der Publikation gibt auch Hämatokritwerte an als Grenzwerte. Das ist ein bisschen Geschmackssache, was man bevorzugt. Ich persönlich denke, es ist sinnvoll, beim Hämoglobinwert zu bleiben, weil das letztlich der physiologisch, glaube ich, ausdrucksstärkere Parameter ist.
Mhm. Okay. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt neben der Reduktion der Blutabnahme, was schon sehr wichtig ist und was sicherlich auch einen großen Unterschied macht denn für diese Anämie?
Das ist ganz interessant, wenn ich dich da gerade an der Stelle nochmal unterbrechen darf, weil man würde erwarten, dass von dem Design her Ethno und Top, also die amerikanische Studie und die deutsche Studie, ja ungefähr bei fast gleichen Transfusionsgrenzwerten auch die gleiche Häufigkeit von Transfusionen, die nicht vermeidbar waren, zeigen würden. Und da ist ein grundlegender Unterschied. Die Amerikaner transfundieren immer noch doppelt so viel wie wir, obwohl wir fast gleiche Grenzwerte haben. Das ist ein ganz eindeutiger Marker dafür, dass das Ausmaß und das Volumen von den Blutabnahmen ein Treiber in die Anämie sind.
Ich glaube wahrscheinlich die Häufigkeit, ne? Also die werden nicht so viel mehr abnehmen, aber diese Sicherheitsmedizin in den USA, dass ich ja da routinemäßig Abnahmen mache oder so, das ist ein gutes Beispiel, war mir noch gar nicht so bewusst, bei diesen Studien. Aber was kann ich noch machen, um sozusagen zu vermeiden? Also neben der Vermeidung von Blutabnahmen, was kann ich noch machen, um sozusagen die endogene Blutproduktion zu stimulieren? Wie sieht es aus mit Eisen?
Ja, genau. Eisen ist entscheidend, weil Eisen wird zum überwiegenden Teil im letzten Drittel der Schwangerschaft von der Mutter auf das Kind übertragen. Und wenn das Kind dann halt 16 Wochen oder 12 Wochen zu früh geboren ist, dann fehlt ganz entscheidend dieser Transfer des Eisens von der Mutter aufs Kind. Und deswegen muss man frühzeitig und ausreichend dosiert mit der Eisensubstitution beginnen.
Und wie kann ich die optimale Zufuhr irgendwie monitoren? Wie sieht es aus mit Retikolozytenbestimmung?
Könnte man machen, aber führt natürlich dazu, dass man wieder relativ viel Blut abnimmt. Ich weiß gar nicht, ob man das eng an den Retikolozyten monitoren sollte oder ob man nicht durch eine Kombination von Parametern, die man gelegentlich misst, also zum Beispiel RETA-E als Marker des Hämoglobingehalts in den Retikolozyten, ob man das nicht hinzuzieht und dann aus einer komplexeren Betrachtung ausreichend Schlüsse zieht, ob man genug Eisen gibt. Alles, was man früher so gemacht hat, Ferritin messen, Transferinsättigung, das hat sich alles in der Praxis nicht bewährt, außer dass das große Volumina Blut ins Labor gebracht hat.
Okay.
Und es ist ganz schwierig, weil es gibt keine guten internationalen Empfehlungen, wie man Eisen substituieren sollte. In der Literatur ist es so, das schwankt extrem 3 bis 9 Milligramm pro Kilogramm pro Tag. Heute ist die generelle Empfehlung, am ehesten zwischen 4 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Tag Eisen oral zu substituieren.
Okay. Und du meintest jetzt Hämoglobin in den Retikolozyten noch. Ich war ja zufrieden, dass wir schon Retikolozyten bestimmt waren, ab und an, also gelegentlich mal, um so eine Orientierung zu haben. Und du meinst, da ist das Hämoglobin noch interessanter da drin?
Ja.
Okay. Muss ich mal gucken, ob wir das überhaupt im Angebot haben.
Ja, die neuen Maschinen haben das eigentlich alle und meistens ist es so, man muss nur den Laborarzt bitten, dass es entsprechend aufgeblendet wird und dann hat man diesen Wert mit in sein Labor befunden.
Mhm. Perfekt. Christoph, in den so späten 90er Jahren war die Therapie mit Erythropoietin sehr vielversprechend. Wie ist da aus deiner Sicht die Datenlage heute?
Das Erythropoietin hat eine wellenförmige Bewegung in der Neonatologie gemacht, würde ich sagen. Es gab einen enormen Hype so ab 94, als sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Studien zeigten, dass man durch die Anwendung von rekombinantem Erythropoietin die Exposition gegenüber unterschiedlichen oder mehrfachen Blutspendern reduzieren konnte. Man konnte die Anzahl der Transfusionen reduzieren, man kam aber nicht von den Transfusionen weg. Mhm. Und dann gab es Meta-Analysen, die haben sich beschäftigt, ob es Komplikationen der Erythropoietin-Anwendung gab. Und da ist eigentlich durch einen methodischen Fehler der Verdacht aufgekommen, dass die Erythropoietin-Therapie zu einer höheren Inzidenz der schweren Retinopathie führt. Und das hat dazu geführt, dass es vom FDA und von der EMA und auch in Deutschland dann vom Paul-Ehrlich-Institut eine Warnung gab, Erythropoietin bei Frühgeborenen anzuwenden. Und damit war das Erythropoietin innerhalb von Wochen oder Monaten plötzlich aus der Anwendungspraxis auf der neonatologischen Intensivstation heraus. Dann gab es andere Entwicklungen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu, wo man auf die neuroprotektiven Wirkungen von Erythropoietin setzte. Und parallel hat man natürlich danach gesucht, was könnten die Ursachen sein einer Assoziation von Erythropoietin-Therapie und schwerer Retinopathie. Ganz interessante Sachen gemacht worden. Also wir selber haben zum Beispiel nach einem Polymorphismus im Erythropoietin bei Frühgeborenen gesucht, von dem man weiß, dass dieser Polymorphismus bei Erwachsenen mit Typ 2 Diabetes zu einer schwereren Retinopathie führt. Und wir konnten in einer Population diesen Polymorphismus untersuchen, die einerseits mit Erythropoietin behandelt war und andererseits nicht, indem wir auf Filterpapierkarten aus dem Neugeborenen-Screening zurückgegriffen haben. Diese Studie zeigte keine Relevanz des Polymorphismus für das Risiko der schweren Retinopathie, zeigte aber ganz eindrücklich, dass die Patienten, die mehr transfundiert worden sind, diejenigen waren, die die schwere Retinopathie entwickelt haben. Und dann haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich mit der Pharmakokinetik vom Erythropoietin oder der Pharmakologie vom Erythropoietin? Die großen Studien, die Mitte der 90er Jahre durchgeführt waren, folgten einem ganz pragmatischen Ansatz zu sagen, wenn der Patient einen IV-Zugang hat, dann gibt man das Erythropoietin IV. Und wenn man den Zugang nicht mehr braucht, dann stellt man das um auf eine subkutane Gabe. Und wir haben um ein bisschen was, das war natürlich getriggert durch Kenntnisse aus der Literatur, dazu zu lernen, dann Folgendes gemacht. Wir haben die Erythropoietin-Konzentration im Urin nach IV versus subkutane Applikation untersucht und waren total überrascht, dass wenn man das Erythropoietin IV gibt, die EPO-Konzentrationen im Urin viel höher sind, als wenn man das subkutan appliziert. Das heißt, bei IV-Gabe rutscht das Erythropoietin eigentlich über die Niere wieder raus und hat gar nicht seinen Effekt gebracht. Sodass, wenn wir heute über Erythropoietin Applikation nachdenken, man eigentlich bevorzugt eine subkutane Anwendung empfehlen soll. Das ist natürlich jetzt in der Pflege auch wieder ein Punkt, den man reflektiert betrachten muss, weil wenn man wenig subkutanes Fettgewebe bei einem ganz kleinen Frühchen hat, ist natürlich das Volumen, was man an Erythropoietin subkutan appliziert, durchaus relevant und macht Schmerzen. Also auch da ist man in einer gewissen Ambivalenz. Aber ich sage mal andersrum, wenn Erythropoietingabe, dann macht es pharmakologisch absolut Sinn, das subkutan zu geben.
Ja, ist ja spannend, weil wahrscheinlich der Spiegel nicht so schnell anflutet und deswegen die Konzentration nicht so hoch ist.
Genau.
Über die Nierenausscheidung. Genau. Du hattest es gerade schon angedeutet, die zweite Renaissance vom Erythropoietin war ja dann Neuroprotektion.
Genau.
Ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber vielleicht so zwei, drei Sätze dazu.
Ja,
noch.
Kurzer Ausflug. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man hat eigentlich dann einen Nebenpfad bedient, nachdem man aus experimentellen Untersuchungen und aus einer Erwachsenenstudie bei Patienten mit Schlaganfall die Erkenntnis gewonnen hatte, dass vor allen Dingen in vitro und beim Erwachsenen auch in dieser klinischen Studie die Patienten, die hochdosiertes Erythropoietin oder die Zellen, die hochdosiertes Erythropoietin bekommen haben, weniger Apoptose zeigen. Und das führte mit vielen tierexperimentellen Untersuchungen, die begleitend durchgeführt haben, wurden zu dem Konzept, Erythropoietin ist nicht nur eine erythropoese stimulierende, sondern eine neuroprotektive Substanz. Und neuroprotektive Substanzen, safe in der Neonatologie, hatte man keine und es gab also eine regelrechte Euphorie, Erythropoietin als Neuroprotektivum zu testen. Auf die Studien will ich gar nicht im Detail eingehen, aber sie haben uns eigentlich andere wichtige Informationen gegeben, weil es gab erst die Frage, ist es gefährlich, wenn man insbesondere in den ersten Stunden oder Tagen, zum Beispiel nach hypoxisch-ischämischer Enzephalopathie, sehr hohe Erythropoietindosen gibt, mit der Idee, dass dann vielleicht 10% ungefähr die Bluthirnschranke überschreiten. Ist das sicher? Und was macht das auf die Blutbildung? Und nachdem die Fragen zum Safety alle zufriedenstellend beantwortet waren, hat man ein Konzept entwickelt, wo man gesagt hat, okay, vielleicht sollte man bei Frühgeborenen für eine Neuroprotektion erst hochdosiertes Erythropoietin geben und dann im Verlauf niedrigdosiertes Erythropoietin. Das ist die sogenannte Peanut-Studie von Sandra Jules, die da wirklich ein Meilenstein in der Entwicklung war. Hat neuroprotektiv gar nichts gebracht, hat aber in den Sekundäranalysen gezeigt, dass der Transfusionsbedarf bei den Frühgeborenen niedriger ist und dass die sekundäre Morbidität mit Retinopathie und so weiter niedriger ist. Sodass im Augenblick, wenn man mal von diesen noch in den Dokumenten verhafteten Warnhinweisen vom Erythropoietin absieht, alles dafür spricht, Erythropoietin doch wieder anzuwenden, um die späten Transfusionen als Treiber von Langzeitmorbidität zu vermeiden. Sodass die eigentliche Renaissance vom Erythropoietin vielleicht gerade jetzt im Moment ist oder vor uns steht. Genau.
Okay. Aber dann eher höhere Dosierung, oder?
Ja, dann muss man zwei Sachen erwägen. Dann muss man sich fragen, braucht man das in der frühen Phase, die eigentlich gar nicht so erythropoietinabhängig ist, sondern eher an unserem Blutabnahmen liegt. Wann fängt man am besten an? Also ich würde sagen, wenigstens dann, wenn man schon ausreichend Eisen applizieren kann. Und dann braucht man es relativ lange. Und dann muss man sich fragen, 3 Anwendungen Erythropoietin subkutan pro Woche ist eigentlich eine ziemliche Zumutung fürs Kind. Was wir inzwischen gelernt haben, man kann auch auf 2 Anwendungen gehen, dann eher in einer höheren Dosierung, aber subkutan. Oder verwendet man ein höher glykosyliertes Erythropoietin-Derivat, wie es keinen Handelsnamen nennen. Die gibt es aber auch mit der Idee, nee, ich mache auch keinen Handelsnamen, ich sage jetzt einen Wirkstoffnamen, also Dabipoetin zum Beispiel, mit der Idee, dass die Halbwertszeit des Erythropoietins länger ist und dass es den gleichen Effekt hat. Dann käme man mit einer Gabe pro Woche aus. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung im Augenblick. Die Renaissance, wenn sie nicht gerade angefangen hat, liegt unmittelbar vor uns.
Man sieht, der Neokos ist immer seiner Zeit voraus. Ja. Perfekt. Christoph, eine Frage, die hat mich schon immer beschäftigt. Und wenn ich jetzt einen Spezialisten am Mikrofon habe, ich meine, die Transfusion ist ja kein Selbstzweck, sondern die Erythrozyten sind dafür da, Sauerstoff zu transportieren. So. Und da hat das eine Kind hat ein bisschen mehr Sauerstoffbedarf, das andere Kind hat ein bisschen mehr Verbrauch an Sauerstoff. Und da ist es konzeptionell eigentlich schwierig zu verstehen, warum man so eine fixe Grenze hat, ab der man transfundieren soll. Und eigentlich wäre es doch viel sinnvoller, wenn man das irgendwie testen könnte, ob die Gewebeoxygenierung, also die Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff ausreichend ist. Das wäre eigentlich mein Marker, ob ich noch Sauerstoff Träger brauche oder nicht. Aber so richtig hat man da nichts. Ne? Also wenn ich mir Laktat angucke, das kommt erst sehr spät. Also das ist für eine Transfusion, glaube ich, nicht der richtige Parameter. Aber wenn ich so einen anderen Parameter hätte, der mir zeigt, okay, jetzt kommt zu wenig Sauerstoff im Gewebe an. Guck mal, ob du da nicht von Erythrozyten profitierst. Ist da irgendwas in der Richtung, in der Entwicklung?
Nicht mit einem klassischen Laborparameter, aber mit einer Veränderung des Grundverständnisses, das wir haben. Du würdest ja erwarten, dass wenn du eine Erythrozytentransfusion jenseits der 3. Woche gibst, dass durch die Korrektur der Anämie die Herzfrequenz runtergeht, die Atemfrequenz runtergeht, der Sauerstoffbedarf abnimmt, vielleicht weniger Apnoen da sind. Und was wir im Augenblick machen, ist, wir schauen uns digitale Daten an, die aus dem Monitoring von der Intensivstation kommen und analysieren die Effekte der Transfusion ganz systematisch. Und kommen, das greife ich ein bisschen den nächsten Publikationen voraus, aber kommen zu überraschenden Ergebnissen, weil nur ein Teil der Patienten genauso reagiert, wie wir das aus dem physiologischen Grundverständnis oder ich sage es mal aus dem Physiologiebuch erwarten würden. Mhm. Ein Teil reagiert überhaupt nicht und ein Teil reagiert ganz anders, als wir es erwarten würden. Das heißt, hier kommen Faktoren rein, wo es nicht nur um Sauerstoffträger geht, sondern wo es aus meiner Sicht um wichtige zusätzliche Regulationsgrößen gehen wird, die mit dem Kreislauf, mit der Mikroperfusion und der Mikrozirkulation etwas zu tun haben. Und dann wird es sehr komplex und da gibt es eine schöne Zusatzuntersuchung aus dem Top-Trial. Da hat man nämlich sich die zerebrale Oxygenierung mittels Nahinfrarotspektroskopie angeschaut. Also Top NIRS heißt die Studie. Und sieht, dass der Patient einen Nachteil haben kann, wenn er zu lange nach einer zu niedrigen Transfusionsgrenze behandelt wurde. Dann ist die zerebrale Oxygenierung schlechter. Und ich glaube, das ist der Indikator dafür, dass wir mehr über die physiologischen oder pathophysiologischen Effekte dieser Interventionen lernen müssen. Daraus werden sich aus meiner Sicht in den nächsten Jahren ganz neue Paradigmen ableiten.
Spannend. Wir hatten mal so eine, ist schon 20 Jahre her, so eine Arbeit gehabt, wo wir die Idee verfolgt haben, dass ja Hypoxia-Inducible Factor, als unter einer Hypoxie hochreguliert wird, den kann man schlecht messen, so routinemäßig, aber VEGF wird darüber reguliert. Vascular Endothelial Growth Factor. Und wir konnten dann zeigen, dass Kinder, die einen Transfusionsbedarf haben, also höhere VEGF-Werte haben, aber das hat sich nie irgendwie als Parameter etabliert für die Indikation für eine Transfusion. Aber vom Konzept finde ich es nach wie vor ziemlich genial.
Da wird sich vieles ändern. Also ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel die Untersuchung des Augenhintergrundes vielleicht, wenn der Augenarzt uns sagt, pass mal auf, das ist so und so, mit der Entwicklung einer Retinopathie, das wird man vielleicht in die Überlegungen einbeziehen.
Jetzt könnte man ja auf der anderen Seite sagen, ja, warum denn transfundiere ich halt eher, hat ja einen gewissen Vorteil, mehr Sauerstofftransportkapazität und so weiter. Aber Transfusionen sind ja mit Nebenwirkungen assoziiert. Ich glaube, die Infektionen, die spielen heute wahrscheinlich nicht mehr so ganz so die Rolle dabei, um davor Angst zu haben. Aber ein Thema ist die transfusionsassoziierte Lungenschädigung oder auch die NEC, die mit der Transfusion assoziiert ist. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, also jetzt muss man, glaube ich, die Krankheitsbilder ein bisschen einzeln betrachten. Es gibt sehr viele Berichte über eine transfusionsassoziierte NEC, also nekrotisierende Enterokolitis. Das sind aber alles nicht randomisierte, kontrollierte Studien. Das sind eigentlich Beobachtungen. Ich glaube, jeder von uns als erfahrener Neonatologe kennt das, dass man in den ersten 48 Stunden Sorge hat, dass eine NEC entsteht. Und wahrscheinlich ist es so, dass die Patienten, die eine NEC bekommen, einen zusätzlichen Trigger haben, der dazu führt, dass irgendwo Mikrozirkulation oder Mikroperfusion eingeschränkt sind. Was das genau ist, das wissen wir nicht, aber das müssen wir erforschen. Okay. Die großen Studien, also Top und Edno zum Beispiel, zeigen in den beiden Gruppen liberale versus restriktive Transfusionsgrenzen keinen Unterschied.
Keine Unterschiede, ne? Ja.
Aber die NEC-Zahl in der amerikanischen Studie absolut gesehen, und ich hatte eben schon mal gesagt, das sind die Patienten, die ja auch im Vergleich häufiger transfundiert sind als in Edno, ist etwas höher. Also da ist eine Assoziation und es gibt Konzepte, da fehlt die Evidenz, aber es gibt Konzepte, wo man sagt, man sollte NEC-Prävention im Kontext einer Transfusion machen und bedenken, also zum Beispiel, indem man Probiotikum gibt, und das praktizieren wir tatsächlich auch bei uns auch so, dass wir sagen, also wenn es eine geplante Transfusion ist beim Frühgeborenen jenseits Woche 3, dann fangen wir durchaus nochmal Probiotikatherapie an und machen das vielleicht für 72 Stunden über die Transfusion. Aber gibt es keine klaren Studien zu, aber in der Praxis bewährt sich das extrem gut.
Aber dieses alte Konzept, da dann keine Nahrung zu geben um die Transfusion herum, da gibt es keine Evidenz für.
Nee, da gibt es keine Evidenz, aber da gibt es auch in der gängigen Praxis sehr große Unterschiede. Also es gibt Kliniken, die stoppen das, es gibt Kliniken, die geben kleinere Volumina oder reduzieren auf die Hälfte. Das ist sehr unterschiedlich und da kann man sich gar nicht trauen, eine Empfehlung zu geben. Also das braucht, glaube ich, mehr Evidenz, aber es spricht nichts dagegen, die orale Nahrung weiter so fortzusetzen.
Okay. So
zu den anderen Krankheitsbildern kommt, das ist total wichtig. Dann hast du recht, liberale Transfusionsgrenzen erhöhen die Inzidenz und die Schwere der bronchopulmonalen Dysplasie und vor allen Dingen der Retinopathie und sind damit Treiber der Langzeitmorbidität beim Frühgeborenen. Und diese Transfusionen, die da unnötig sind, die muss man vermeiden.
Mhm. Und das akute Lungenversagen im Rahmen der ist extrem selten, aber...
Ja, das ist eine total schwierige Frage, weil wir haben keine saubere Definition dafür.
Mhm.
Und wenn wir die hätten, könnten wir es vielleicht ein bisschen bewerten, aber aus der eben genannten Analyse der digitalen Monitordaten sage ich dir so unter der Hand, das sind interessante Beobachtungen zu machen, weil so im, ich sage jetzt mal, in der Praxis wird, wenn das Kind sowieso beatmet wird oder sowieso intensive Atemunterstützung hat, häufig während der Transfusion ein bisschen mehr Sauerstoff gegeben, ein bisschen mehr Druck gegeben, ein bisschen mehr Frequenz. Und das entdeckt man erst.
Erst im Nachgang gespannt.
Ja, wenn man große Patientenkohorten mit den modernen Methoden der digitalen Datenanalyse nachverfolgt. Denn dann sieht man, was in den Kohorten passiert. Und als wir diese Monitordaten angefangen haben aufzuarbeiten, ist uns relativ schnell aufgefallen, wir müssen unterscheiden zwischen Transfusionen in den ersten beiden Wochen und Transfusionen ab Woche 3. Und das sind wir gerade dabei, sauber auseinander zu dividieren und dann muss man gucken, was die Ergebnisse ergeben.
Super, also die Zuhörer, Zuhörerinnen des Neocast sollen genau gucken, wann die Publikationen kommen und dann können sie die Details lesen. Perfekt.
Ja,
sehr gut. Christoph, in den so 80er, 90er Jahren war der Ansatz so von künstlichen Blutersatzstoffen, künstliche Blutprodukte oder so, sehr am Vogue und beforscht. Gibt es da irgendwas Neues, was sich da bewegt hat aus deiner Sicht?
Nee, nichts, was in die Neonatologie kommt. Ich glaube, da kommt was ganz anderes. Und das ist international super interessant, weil die Idee wird getragen von dem Konzept, dass es ein sogenanntes Developmental Mismatch zwischen einem adulten Spenderprodukt und dem neonatalen Organismus gibt mit unterschiedlicher zellulärer Charakteristik und unterschiedlicher plasmatischer Charakteristik. Und was en vogue ist oder was ein Thema jetzt in unseren Fachkreisen ist, ist, ob man nicht dahin kommen sollte, dass man aus Plazenta Restblut, neonatale Blutkomponenten, die man transfundieren kann, generieren kann. Und ich glaube, da ist das größte Entwicklungspotenzial für die nächsten Jahre. Und es gibt zwei unterschiedliche konzeptionelle Ansätze. Es gibt Gruppen, die favorisieren, dass man das autolog macht und es gibt Gruppen, die favorisieren, dass man das allogen macht. Also autolog würde bedeuten, dass man von ein und demselben frühgeborenen Plazenta-Restblut nimmt, ein Präparat herstellt, das man später transfundieren kann. Hat eine Limitation, die wahrscheinlich sehr relevant ist, weil man nur zum Beispiel, wenn das Kind mit 600 oder 800 Gramm geboren ist, nur ein kleines Blutvolumen aus der Plazenta generieren kann. Das führt dazu, dass man vielleicht eine Konserve oder einen Satellitenbeutel sozusagen herstellen kann, also eine kleine Einheit. Dass man aber dann im Verlauf doch einmal oder mehrfach auf eine adulte Blutkomponente zurückgreifen muss. Und die präliminären Daten zeigen, dass das in der Langzeitmorbidität keinen Benefit bringt. Während wenn man eine, ich sage jetzt mal, klassische Blutbank anlegt, wo man zurückgreift auf Plazenta-Restblut von reifen Neugeborenen, also größere Volumina zur Verfügung hat, dann kann man Produkte herstellen, die auch für mehr als eine Transfusion genutzt werden können. Und da vermeidet man den Einsatz der adulten Blutkomponenten und sieht nach dem, was man so hört, das ist alles noch nicht publiziert, sieht man wohl Effekte und das ist wahrscheinlich das in der Zukunft favorisierte Konzept.
Sehr spannend. Und du meinst, damit ja ist nicht nur das adulte Hämoglobin gemeint, sondern die gesamte Plasma-Zusammensetzung und so weiter.
Ja, genau. Da gibt es auch wieder zwei Strategien. Du kannst natürlich sagen, du machst ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, reines Produkt, in dem du ein Erythrozytenkonzentrat herstellst oder ein Plasmapräparat. Und du kannst natürlich sagen, vielleicht machst du es auch mit Vollblut. Das hat dann eine kürzere Lagerungszeit. Aber ich glaube, mit diesen Variablen wird man sich beschäftigen müssen.
Aber ich meine jetzt diese Unverträglichkeit oder relative Unverträglichkeit bezieht sich jetzt eben nicht nur auf das adulte Hämoglobin, sondern auch auf die Zusammensetzung des adulten Plasmas und so.
Ja, ja, beim Plasma ist es ganz dramatisch. Also ich glaube, beim Plasma.
Das war ja bisher noch nie so im Fokus gewesen.
Nee, nee, ist es auch nicht. Und sagen wir mal, ich glaube, das ist eines der größeren Probleme in der neonatalen Transfusionsmedizin ist tatsächlich das Plasma.
Okay.
Aber okay. Da weiß man am wenigsten.
Ja, deswegen, also da hat man nie so richtig drauf geachtet. Ja. Okay. Christoph, an der Stelle habe ich immer die Frage nach einer aktuellen Publikation. Hast du irgendwas mitgebracht, was du den Zuhörern oder Zuhörerinnen empfehlen kannst
also
zu lesen?
Also wenn man sozusagen ein Paper lesen möchte, dann würde ich das mit der internationalen Konsensus-Empfehlung für die Transfusionsgrenzwerte bei Kindern unter 32 Wochen empfehlen. Für die älteren Kinder gibt es keine ausreichende Datenlage, Konsensusempfehlungen herzuleiten. Dieses Paper ist methodisch meines Erachtens hervorragend, weil es diese ganzen Aspekte Kurzzeit, Langzeit, Morbidität und Mortalität wirklich sehr sauber analysiert. Das ist die größte Patientenanzahl, die da ausgewertet ist. Das ist aktueller als das, was in Cochrane publiziert ist. Da ist zwar auch was unterwegs, aber das ist, glaube ich, das Paper, was ich im Augenblick, ja, das ist leicht zu lesen, ist kurz, empfehlen möchte.
Perfekt. Die Zuhörer finden es wieder in den Show Notes verlinkt. Ja. Also unbedingt lesen als Ergänzung. Damit sind wir jetzt schon fast am Ende. Du wolltest gerade noch was sagen? Nee, okay. Damit sind wir schon fast am Ende. Und
jetzt
da
haben
ist
wir uns
meine,
ganz gut eingegruft hier.
Ja, meine Frage. Wenn du jetzt frisch promoviert deine Karriere starten würdest, was wäre das Thema, in das du tiefer einsteigen würdest?
Da habe ich zwei Empfehlungen.
Okay.
Das eine, ich glaube, nee, ich weiß nicht, ob es Empfehlung ist, da habe ich zwei Kommentare zu. Das eine ist, ich glaube, man muss das Thema bearbeiten, was einem selber am meisten am Herzen liegt. Man soll sich kein Thema aufdrücken oder empfehlen lassen. Ich glaube, man muss eine intrinsische Motivation haben, was zu bearbeiten. Ich habe da eine ganz nette Story zu. Ich hatte, als ich eine Promotionsarbeit in der Kinderheilkunde suchte, drei Themen zur Auswahl. Das eine war mit dem Erythropoietin, das zweite war eine Infrarotspektroskopie, das dritte weiß ich nicht mehr.
Okay.
Dann war ich bei meiner Großmutter. Und meine Großmutter hatte so ein bisschen Grundverständnis, weil sie Krankenschwester war. Und die hat mir dann irgendwann gesagt, weißt du was, zum Erythropoietin, da hast du am besten erzählt. Das kann ich verstehen. Nimm das mal.
Okay.
Ja? Und ich glaube, diese Identifikation mit einem Thema, die ist ganz entscheidend, dass man dranbleibt und dass man damit Erfolg hat. Es gibt in der Neonatologie ganz interessante Gebiete, die sind zu wenig beforscht. Also zum Beispiel zirkadiane Rhythmen. Man reißt relativ wenig über Details der Nierenphysiologie. Es gibt offene Fragen in der Pharmakologie. Das ist alles da und da muss man eigentlich nur drauf gestupst werden. Aber am Ende ist es eine ganz persönliche Entscheidung, welches Thema einen anfixt. Und das, was einen anfixt, soll man verfolgen.
Aber das ist ein spannender Ansatz, weil ich gebe denen einen Tipp manchmal meinen Doktoranden, wenn die sozusagen nicht weiterkommen im Schreiben mit ihrer Arbeit, dann sage ich, erzählen Sie die Inhalte ihrer Arbeit ihren Großeltern oder ihrem Partner oder so, der nicht aus der Medizin ist. Und wenn die das verstehen, dann schreiben sie es auf.
Ja, genau, absolut richtig. Ja, ja, genau. Also das muss einem so klar vor Augen liegen, ne?
Genau,
das ist entscheidend.
Super. Christoph, das war sehr informativ. Wir haben viel gelernt über die Erythropoiese, über Anämien bei Neugeborenen. Vielen, vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Hat Spaß gemacht.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Erythrozytentransfusion bei Neugeborenen mit Professor Christoph Dahme aus Berlin. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum NeoCast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Rüdiger.
Das war der NeoCast, Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.